Die Geschichte begann, als die Menschen Götter erfanden und wird enden, wenn die Menschen zu Götter werden. Mit dieser teilweise schon provokanten Aussage zeigt der israelische Historiker Yuval Noah Harari sehr einprägsam die beiden Seiten der aktuellen Münzprägung Gottes auf. Zum einen, dass das Phänomen Gott in keiner Weise aus der menschlichen Vorstellungswelt verschwunden ist. Und zum anderen, dass anscheinend Gott nicht mehr allein als überweltliche Instanz angesehen wird, sondern auch technologisch gefasst werden kann, wenn die Schaffung künstlicher Intelligenz vergöttlicht wird. Insgesamt auffällig ist, dass Harari mit seinen Worten eine der ältesten menschlichen Perspektiven in die neue Welt integriert. Gott wird Teil von Bits und Bytes. Wenn Menschen die Götter erfanden, dann hatten sie wohl damit ein Ziel verbunden. Und stellt sich die Frage, brauchen wir einen Gott, um gut leben zu können? Mit dieser Anfrage, die über den folgenden Ausführungen steht, die ich, Markus Roth, im Rahmen der Reihe Christentum für Neugierige der katholischen und der evangelischen Erwachsenenbildung in Rosenheim mit Ihnen teilen möchte, begeben wir uns in eine kurze Geschichte der Gottesvorstellung, um abschließend zu klären, wie entscheidend Gott für ein gutes Leben ist. Schauen wir uns anfänglich einige markante Markierungen auf dem Weg der Gottesvorstellung an und unternehmen wir so den Versuch, eine Entwicklungslinie zu entwerfen. Schon seit Urzeiten spielen Religion und religiöse Grundvorstellungen eine wesentliche Rolle im Schauspielleben. Die alten Zivilisationen und Kulturen Griechenlands, Ägyptens oder Mesopotamiens sind voll von religiösen Bildern und Vorstellungen. Alleine die Interpretation der Herrscher als Götter und der Glaube an die Mythen sind Belegstellen für diese Sichtweisen. Quasi in einem Schnelldurchlauf kann anfänglich bei aller Komplexität durchaus einige grundlegende Meilensteine der Religionsgeschichte angeführt werden. Nach einem anfänglichen Animismus, der allen Naturerscheinungen eine Seele zuspricht, entwickeln sich während der Epoche agrarischer Kulturen Pantheons an Gottheiten heraus. Diesem Götterhimmel werden Mythen zugeordnet und es entstehen erste Tempel als Wohnorte der Götter. Infolge einer nomadischen Lebensform, allen voran beim Volk Israel, entspringt die Gestalt eines abbildlosen bzw. abbildarmen Monotheismus, der in Ägypten durch Echnaton seinen Ausgang nimmt und in den philosophischen Strömungen des antiken Griechenlands, im Christentum und im Islam eine Art Höhepunkt erreicht. Gleichzeitig zeigt sich in östlicheren Regionen weiterhin eine Vielzahl an Göttern bzw. auch eine Abkehr von Götterbildern hin zu einem unpersönlichen Selbst, das allem innewohnt. Dies kann durchaus mit dem Animismus verglichen werden. Schauen wir uns nun etwas detaillierter die Sichtweise auf den Götterhimmel in den Naturvölkern und den Mythologien an. Als vermeintlich frühester Nachweis einer Göttervorstellung fungieren aus archäologischen Perspektiven steinerne Frauenfiguren, die ungefähr 250 bis 300.000 Jahre alt sind. Wie bei fast allen menschlichen Erforschungen sind solche kunstvolle Zeugnisse die ersten Belege für Menschsein, entstehen doch schriftliche Nachweise erst circa im 4. Jahrtausend vor Christus. Die besagten Steinfiguren zeigen nackte weibliche Körper und sie werden oftmals als Venusfiguren angesehen. Auch wenn diesen Darstellungen einer vermutlich schwangeren Frau keine explizit göttlichen Konnotationen beigefügt sind, können sie zumindest eine erste Richtung der Vergöttlichung der Fruchtbarkeit anzeigen. In der Jungsteinzeit, sprich vor 10.000 bis 5.000 Jahren, spielen Götter immer vermehrt eine Rolle im Wechselspiel von Religion, Gesellschaft und Wirtschaft. Um den Zusammenhalt des Stammes zu sichern und um Überleben zu gewähren, entwickeln sich die großen Göttinnen. Bei allen Diskussionen um die wirkliche Existenz dieser Gottesgestalten vereinigt sich in dieser Sichtweise die bereits erwähnten weiblichen Steinfiguren und die Vorstellung von Mutter Erde, die wohlgestimmt werden muss. Richten wir den Blick auf die Welt in Altägypten und Mesopotamien, erhält der Götterkult eine zusätzliche Färbung. Auffällig ist, dass ein Zusammenhang zwischen den Gottesvorstellungen einer Kultur und ihren Vorstellungen von einer kosmischen Ordnung gibt, die die belebte und unbelebte Natur sowie die menschliche Gesellschaft umfasst. Auch hier begegnet uns das Weibliche in Form der Ma'at als die umfassende Weltordnung. In dieser Ordnung sind zum einen der Wechsel der Zeiten, das Leben mit den Tieren und alle Naturereignisse integriert, als auch zum anderen die Stabilität des Staates und die Regeln des Zusammenlebens. Als Garant dieses Gleichmaßes gilt der Gott Re, sodass Ma'at auch oftmals als Tochter Res angesehen wird. Um das positive Zusammenwirken zu garantieren, gilt es nun als wesentliche Aufgabe des Herrschers, Ma'at zu opfern. Eine besondere Rolle kommt Ma'at auch im Totenbuch zu. Ihr zufolge muss sich jeder Verstorbene vor dem drohenden Totenherrscher Osiris und unter Aufsicht des Schreibergottes Tod für die Abweichung seiner Lebensführung vor der Ma'at verantworten, indem auf einer Balkenwaage das Herz des Verstorbenen gegen eine Straußenfeder als Symbol der göttlichen Ordnung aufgewogen wird. In Altmesopotamien spielt die Begrifflichkeit des Schicksals Naam eine wesentliche Rolle. Dieses Schicksal ist eingeordnet in die göttliche Weltordnung. Diese göttliche Kraft kann dabei sowohl Abstraktheit betreffen, wie konkrete Dinge auf der Erde und im Kosmos. Ein beredtes Beispiel für die Göttersicht der Mythologie ist das antike Griechenland. Seine Sichtweise des Glaubens zeigt sich im Bild der olympischen Götter als die Schicksalswalter des menschlichen Lebens und an Zeus als den Vater der Götter und der Menschen und dem Herrn der Welt des Kosmos. Die Götter Griechenlands zeigen sich in Form von mythologischen Erzählungen und Tragödien. Sie eröffnen damit einen Blick auf die Frühzeit religiösen Denkens und den Seelenkult, in dem die Götter dem Menschen entrückt gleichsam als Menschwerdung eines ursprünglich Verborgenen erscheinen. Zeus gilt in der griechischen Mythologie und im Götterhimmel, wie gesagt, als Herrscher über die Götter und die Menschen zugleich. Als Sohn des Kronos und der Rhea ist er mit seiner eigenen Schwester Hera vermählt und hat zusammen mit ihr 4 Nachkommen. Zeus verfügt aber auch über eine Vielzahl an Geliebten, die sowohl dem Götterhimmel als auch dem Menschen entspringen. Auch mit ihnen hat er Kinder, unter anderem die Zwillinge Apollo und Artemis. Der Göttervater Zeus wird gemäß seinem indoeuropäischen Namen, der für Glänzendes und hell Aufleuchtendes steht, gleichgesetzt mit dem Sternenhimmel, dem Blitzen und dem Himmel an sich. Das Reich der Römer steht in einer ganz engen religiösen Verwandtschaft zu den Griechen. So entsprechen die römischen Gottheiten fast 1:1 den Gottheiten der Griechen, auch wenn sie andere Namen erhalten. Der Göttervater Zeus zeigt sich bei den Römern als Jupiter. Ein Hermes nennt sich Merkur und Eros entspricht Amor. Und doch zeigt sich im römischen Götterkult auch eine gewisse Abweichung. Jupiter und Co. erscheinen als Numen. Numen ist eine Autorität mit Einsicht und Willen, aber sie bleibt unsichtbar und ist wahrnehmbar wesentlich nur in ihrem Wirken. Gleichzeitig erfährt der Römer durch seine Gottheiten aber auch Grenzen, die er zu seinem eigenen Heil nicht überschreiten sollte. Die für uns prägendste Form der Gottesvorstellung ist der Monotheismus. Allen voran so, wie er sich aus dem jüdisch-christlichen Gottesbild ablesen lässt und sich auch im Islam zeigt. Auch wenn unter Umständen der Monotheismus seinen Ursprung nicht im Judentum hat, sondern im Zoroastrismus oder beim ägyptischen Pharao Echnaton, so ist das jüdische Gottesbild in seiner Ausprägung durchaus eine neue Entwicklung in der Gottesvorstellung. Das Judentum mit seiner Yahweh-Religion geht bei den Eckpunkten des menschlichen Daseins oftmals einen anderen Weg, besonders bei der Darstellung der Schöpfung der Welt. Alles beginnt mit dem legendären Tohu Wabohu, aus dem Himmel und Erde Licht und Finsternis werden. Aus dem Schöpfungsbericht ist ablesbar, dass die Erde den Menschen anvertraut wird und die Menschen, erfüllt vom göttlichen Atem, als Abbild Gottes über die Schöpfung herrschen und wachen sollen. Darüber hinaus wird der 7. Tag, Schabbat, unser Samstag, als der Tag der Vollendung zum Ehrentag Jahwes an dem es zu ruhen gilt. Kernpunkt des jüdischen Glaubens ist die Hinwendung zu dem einen Gott. Festgezurrt besonders im ersten der 10 Gebote, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Das Christentum greift diese Sichtweise des einen Gottes auf und stellt mit ihrer Trinitätslehre eine ganz neue Dimension Gottes zusätzlich heraus. Gott ist nicht mehr allein der Schöpfergott, sondern er wird zum Vater aller Menschen. Der Islam rekurriert seinerseits auf die grundlegende Vorstellung von dem einen Gott und fasst sein Bild in die Gestalt von Allah. Sein Ursprung hat das Wort Allah wohl im Arabischen Al-Ilah, übersetzt mit der Gott oder die Gottheit. Allah ist jedoch keine Erfindung des Islams. Bereits in vorislamischer Zeit war es der Ausdruck für eine Gottheit im arabischen Raum. Auch wenn der Islam neben Allah noch weitere Wesen kennt, die eine Art Mittler zwischen Gott und den Menschen sind, ist und bleibt Allah der eine Gott des Islams. An ganz unterschiedlichen Stellen betont der Koran diese Vorrangstellung Allahs gegenüber dem Vielgottglauben, den es zur Zeit Mohammeds im arabischen Raum allerorts noch gab. Gerade in Abgrenzung gegen die Bewohner Mekkas hebt Mohammed die Einzigartigkeit Allahs hervor. Wenn wir heute von polytheistischen Religionen und Vorstellungen sprechen, dann steht der Hinduismus quasi Pate für das Bild eines Vielgottglaubens. Schätzungen sprechen hierbei von mehreren Millionen Gottheiten in den hinduistischen Weltanschauungen. Gleichzeitig gibt es aber auch hinduistische Richtungen, die sich nur einem Gott verantwortet wissen. Die in den vedischen Hymnen besungenen Götter stehen hier ihrerseits in Verbindung zu den Kräften der Natur und der Kultur. So gibt es Gottheiten, die mit der Sonne, dem Mond oder auch der Erde gleichgesetzt werden. Andere Götter widmen sich dem Krieg oder der Heilung von Krankheiten. Es ist also eine Art Ausspezialisierung und Differenzierung der Götter erkennbar. Allen Dingen des Lebens und der Umwelt werden spezielle Götter und Göttinnen zugeordnet. Das Pantheon der Götter entwickelt sich aber auch im Hinduismus langsam zu einer kleineren Anzahl an wesentlichen Göttern zurück. Heute sind die drei Hauptgottheiten, das sogenannte Trimurti, die Götter Brahma, Vishnu und Shiva. Mit Brahma wird einer der Hauptgötter des Hinduismus bezeichnet. Er verkörpert das Prinzip der Schöpfung und den Urgrund des Priestertums. Vishnu ist die göttliche Form der Erhaltung, da er das Dharma, das Gesetz, im Sinne einer gerechten, kosmologischen und menschlichen Ordnung erhält und zu diesem Zweck sich immer wieder als Tier oder Mensch inkarniert. Als dritte Gottheit innerhalb der Trimurti aus Schöpfergott Brahma und Erhaltergott Vishnu repräsentiert Shiva die Zerstörung. Zusammen mit seiner Gott Parvati und seinem Sohn Ganesha, einer der beliebtesten Gottheiten des Hinduismus, wird Shiva aber auch oftmals als Sinnbild der göttlichen Familie bezeichnet. Wenn wir uns nun einige Beispiele an Gottheiten und deren Relevanz angeschaut haben, bleibt noch die Frage, welche Bilder und Vorstellungen von Gott es auf einer Art Metaebene gibt, wie wir uns also Gott oder Götter vorstellen können. Die Jungsteinzeit zeigt uns das Bild eines Gottes bzw. von Gottheiten, die eine Art Geistwesen sind. Wenn der Mensch mit diesen in Kontakt tritt, durch Opfer oder Gebete, dann gelingt ein Abbau von Spannungen und eine Bewahrung der gesellschaftlichen Ordnung. Dies ist vor allem wichtig, wenn es um die Jagd von wilden Tieren geht oder auch um die Bestellung des Ackerlandes. Die Geister, die die Präsenz der verstorbenen Menschen und Tiere spiegeln, leben mit den lebendigen Menschen weiter und treten mit diesen in Kontakt. Dieser Animismus erfordert somit zwangsläufig das Bild von allgegenwärtigen Seelengeistern, mit denen gelebt werden muss. Das alte Ägypten und später auch die Griechen, Römer, Mesopotamier und andere Völker überwinden nicht diese Sichtweise der Geister, sondern sie beginnen, diese Wesen zu vermenschlichen. Beredes Beispiel ist die Feststellung, dass die Arbeitszeitung in der Gesellschaft sich auch bei den Göttern zeigt. Es entwickeln sich Gottesbilder, denen zum einen durch ihre Spezialisierung und Regionalisierung eine besondere Rolle zugeordnet werden und zum anderen, die immer mehr menschliche Eigenschaften bekommen. In herausragender Weise zeigt sich diese Entwicklung im antiken Griechenland. Die Götter werden zu gespiegelten Menschen, zu anthropomorphen Bildern des menschlichen Selbst. Den Griechen zeigen sich die Götter in menschlicher Gestalt und mit menschlichem Wesen, mit menschlichen Gefühlen, Gedanken und Leidenschaften. Als die Menschen sesshaft werden, bekommen die Götter zwangsläufig auch einen festen Wohnsitz. Gleichzeitig dienen die nun entstehenden unterschiedlichen Göttern auch der Legitimierung eigener Machtansprüche oder der Sicherung menschlichen Wohlwollens. Städte und Kulturen sehen sich speziell unter dem Schutz einer bestimmten Gottheit. Bestimmte Völker opfern und huldigen einem Gott, um siegreich zu sein. Die Götter sind aber auch Ausdruck dessen, was dem Menschen versagt ist. Unsterblichkeit, Leidlosigkeit, ungeheure Wirkungsmacht. Im Gegenzug zeigt sich aber auch die Willkür der Götter. Die Götter haben ihre Lieblinge und beschützen diese. Exemplarisch sei der Trojanische Krieg genannt, bei dem Aphrodite ihrem Schützling Paris unbeirrt unterstützt, wohingegen Athena dem Odysseus treu zur Seite steht. Mit dem Auftreten des Judentums auf der Bühne der Weltgeschichte gelingt dem Monotheismus der endgültige Durchbruch. Jahwe, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, setzt sich in einem nicht ausgefochtenen Kampf gegen die anderen Götter der damaligen Zeit durch und er zeigt sich als der echte und wahre Gott, der keine weiteren Götter neben sich duldet und braucht. Aber auch dieser Gott bekommt menschliche Eigenschaften. Als Weltenschöpfer kreiert er in 7 Tagen die Welt. Er führt sein Volk aus der Gefangenschaft ins gelobte Land. Er zürnt aber auch, ganz wie ein erboster Herrscher, und lässt die Sintflut über das Land kommen oder straft Lots Frau, weil sie zurück auf Sodom schaut, indem er sie zur Salzsäule erstarren lässt. Eine Art Höhepunkt der Vermenschlichung Gottes geschieht im Christentum durch die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Gott wird ganz Mensch mit allem, was dazugehört, selbst dem Tod. Der Islam wiederum zeigt Allah als Schöpfer, allmächtiger Vorseher und Richter. Und doch vollzieht der Islam eine Vielzahl anthropomorpher Bilder im Koran einen Schritt zurück von der Vermenschlichung Gottes. Allah wird wieder zu einem ferneren Wesen, dem er mit Ehrfurcht begegnen muss. Doch was bedeuten nun diese Schritte auf dem Weg der Menschheit und der Göttervorstellung? Braucht es nun wirklich Gott, um gut leben zu können? Eine recht einfache und auf den ersten Blick plausible Antwort wäre wohl nein. Wenn wir uns das anfängliche Zitat von Harari nochmal vergegenwärtigen, dass die Geschichte der Menschheit damit begann, dass sich Götter erschufen, dann benötigt wohl Gott eher den Menschen, um existieren zu können. Doch bleibt die nicht quantitativ belegbare Erkenntnis, dass Menschen, die sich in die Obhut von Gott oder auch Gottheiten begeben haben, das Leben in seiner Vielfalt und Komplexität in einer gewissen Weise besser meistern konnten. Auch wenn die Vermenschlichung Gottes, die durchaus auch Probleme mit sich bringt, zum Beispiel, dass Götter strafen können oder auch der Begriff der Allmacht, erfährt der Mensch in seiner Gott-Mensch-Beziehung eine zusätzliche Dimension, die Hilfestellung geben kann. In Zeiten von Kriegen, Katastrophen, Pandemien und Existenznöten steht mit Gott, besonders aus Sichtweise der 3 monotheistischen Religionen, ein Gegenüber zur Verfügung, mit dem auch gehadert werden kann, dem er seine Sorgen und Nöte vorbringen kann, dem man am Ende des Tages aber auch für sein Schicksal verantwortlich machen kann. Und auch zu freudigen Momenten zeigt sich in Gott ein Adressat, dann für Dank, Lob und Verbundenheit. Egal, welche emotionale Stimmung der Mensch nun gerade in sich trägt, Gott und Götter können Ansprechpartner sein. Dies ist unter Umständen keine rein wissenschaftliche Begründungsgrundlage. Und doch erscheint mir mit dieser Schablone die Antwort auf die Frage, brauchen wir einen Gott, um gut leben zu können, ein Ja zu sein.